Dann begrüße ich euch sehr herzlich für den zweiten Talk heute am Tag, am Sonntag in der Frostcon in St. Augustin. Wir gehen jetzt mit dem Blick ein bisschen was aus St. Augustin heraus, schauen nach Deutschland, schauen ein bisschen weiter. Deutschland ist eingebunden in der Europäischen Union und da halten wir uns jetzt ein bisschen was auf. Wir haben dort nämlich auch gewählte Politiker von uns. Ich nehme an, die meisten von euch haben die Möglichkeit, dort auch diese Politiker zu wählen und um ein bisschen was zu schauen, was die eigentlich dort machen, damit wir eine sinnvolle Wahlentscheidung treffen können. Gibt es ein tolles Tool, nämlich How They Vote EU, und darüber geht der nächste Vortrag. Der wird vorgestellt von Linus und Till und ich bin sehr gespannt, wie wir dann später ein bisschen was auf unsere Politiker schauen können. Viel Spaß mit dem Vortrag.
Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Wir schauen uns heute How They Vote an. Das ist eine Seite, die wir zusammengebaut haben, auf der ihr die Abstimmung im Europäischen Parlament durchsuchen könnt nach bestimmten Themen. Wir haben das hier exemplarisch mal gemacht mit Frontex, der Europäischen Grenzschutzagentur. Das heißt, man sieht dann, was so beschlossen wurde zum Thema Frontex, und dann können wir uns eine einzelne Abstimmung davon raussuchen und können uns einmal anschauen, worum ging es da überhaupt so grundsätzlich, und dann eben für alle Abgeordneten im Europäischen Parlament, wie haben die konkret abgestimmt. Das können wir dann noch auf verschiedene Arten uns anschauen. Zum Beispiel haben wir hier mal das so eingestellt, dass wir uns die grünen Abgeordneten aus Deutschland anschauen, aber wir können das zum Beispiel auch so machen, dass wir übersichtlich sehen, wie die Fraktionen als Ganzes sich so verhalten haben. Und genau, wir wollen euch jetzt in den nächsten ungefähr 45 Minuten einmal erklären, warum finden wir das überhaupt spannend, sich mit dem Europäischen Parlament zu beschäftigen, was machen die da so, warum braucht man, um diese Abstimmungsergebnisse sich so anzuschauen, How They Vote, beziehungsweise was ist das Problem, was wir damit lösen wollen, und dann wird Till natürlich auch erklären, wie haben wir das technisch gemacht, und ganz am Ende geben wir einen kurzen Ausblick, was man vielleicht noch so Spannendes machen kann mit den Daten, die wir für das Projekt sammeln. Genau, wir fangen ganz vorne an beim Europäischen Parlament, und das Europäische Parlament ist eins von den drei großen EU-Institutionen. Die anderen beiden sind der Rat der Europäischen Union und die Kommission. Und das Europäische Parlament hat verschiedene Aufgaben, insbesondere ist es eben an der Gesetzgebung in der Europäischen Union beteiligt, aber hat auch noch verschiedene Kontrollfunktionen, zum Beispiel gegenüber der Kommission, oder jetzt gerade wieder aktuell sind sie auch beteiligt an der Ernennung der Kommissare. Der Rat ist die Repräsentation der Nationalregierungen von der Europäischen Union. Das heißt, da sitzen dann eben 27 MinisterInnen zusammen, und den gibt es dann je nach Thema, was beraten wird, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Da gibt es dann zum Beispiel den Rat der Verkehrsminister oder den Rat der Klimaschutz- oder Wirtschaftsminister. Und die Kommission besteht ebenfalls aus 27 KommissarInnen, jeweils wieder einer oder eine pro Land. Die werden ernannt und haben dann jeweils ein großes, quasi eine große Behörde und einen Themenblock, mit dem sie sich beschäftigen, zum Beispiel den europäischen Binnenmarkt. Und die Kommission ist sozusagen das Exekutivorgan der Europäischen Union. Das Parlament besteht jetzt seit der letzten Wahl in seiner 10. Amtsperiode aus 720 Abgeordneten. Die kommen logischerweise auch wieder aus allen 27 Mitgliedstaaten. Und wie viele Abgeordnete aus welchem Land kommen, richtet sich dann danach, wie viele Einwohner in dem jeweiligen Land sind. Das heißt, sehr kleine Länder wie zum Beispiel Malta schicken 6 Abgeordnete ins Europaparlament, und die meisten Abgeordneten schickt Deutschland als einwohnerstärkstes Land der Union, und das sind dann 96. Und genau, diese Abgeordneten werden manchmal auch MEPs abgekürzt, das ist einfach auf Englisch Members of the European Parliament. Und wir finden es besonders interessant, sich mit dem Parlament zu beschäftigen, weil das Parlament eben das einzige von diesen drei großen Organen ist, das direkt demokratisch gewählt wurde. Das heißt, genau im Juni haben wir das ja gerade hinter uns, dann gibt es eine Listenwahl, und die Namen, die man da wiederfindet, kann man eben in dem Fall, dass sie erfolgreich waren bei der Wahl, tatsächlich genau so im Parlament wiederfinden, während wir eben bei den Nationalregierungen und da bei den Kommissaren noch deutlich stärker ausgeprägt, da so verschiedene Level von Indirektion drin haben. Die Arbeit im Europäischen Parlament ist dabei vergleichbar mit der Arbeit in anderen Parlamenten, zum Beispiel im Deutschen Bundestag. Das heißt, wir haben auch hier 24 Ausschüsse, in denen eben der große Teil der inhaltlichen Arbeit passiert. Und die Ergebnisse aus der inhaltlichen Arbeit landen dann im Plenum. Es gibt zweimal im Monat ein großes Plenum in Straßburg und in Brüssel. Und mit diesen Plenarabstimmungen beschäftigen wir uns in How They Vote. Schauen wir uns einmal an, wer da eigentlich so sitzt. Wir gehen die jetzt mal von links nach rechts durch und ich werde immer so ein paar Beispiele nennen, für was für Parteien sich hinter diesen Fraktionen im Europäischen Parlament verbergen. Wir fangen genau auf der unkomplizierteren, ausnahmsweise mal die linke Seite einfacher als der rechte Rand an. Wir haben einmal die Linksfraktion, da sitzt aus Deutschland dann naheliegenderweise die Linkspartei. Dann geht es hier weiter mit den Sozialdemokraten. Aus Deutschland sitzt da entsprechend zum Beispiel die SPD. Dann haben wir die Grünen-Fraktion, da sitzen wenig überraschend aus Deutschland die Grünen, aber zum Beispiel auch die drei Abgeordneten von Volt, die ein Mandat errungen haben. Da kommen wir gleich nochmal drauf, wie die da gelandet sind. Dann haben wir Renew, das ist die liberale Fraktion, da sitzt zum Beispiel die Partei von Macron oder die deutsche FDP. Und dann haben wir die European People Party, die EPP ist die große konservative Fraktion, wo aus Deutschland entsprechend VertreterInnen aus CDU, CSU sitzen. Und am rechten Rand wird es ein bisschen unübersichtlich, da war auch ziemlich viel Bewegung drin nach den letzten Europawahlen. Fangen an mit der ECR Group, das sind die European Conservatives and Reformer. Die bezeichnen sich selber als softe Euroskeptiker. Da hat aber auch die AfD mal ihre Karriere im Europaparlament angefangen und da sitzen schon auch stramm rechtsradikale Parteien, wie zum Beispiel die Schwedendemokraten. Und so richtig rechtsradikal wird es dann bei den zwei Gruppen, die sich hier neu gebildet haben. Das sind einmal die Patriots for Europe, das ist die größere der beiden Fraktionen, die sich gebildet hat, um den Rassemblement National aus Frankreich von Le Pen und die ungarische Fidesz-Partei von Orbán. Da sitzen aber zum Beispiel auch die FPÖ-Abgeordneten aus Österreich mit drin. Und weil denen das mit der AfD irgendwie so ein bisschen zu bunt wurde, hat die AfD dann kurzerhand ihre eigene Gruppe gegründet. Das ist das Europe of Sovereign Nations und genau 13 von den 25 Abgeordneten da sind die deutschen AfD-Abgeordneten. Dann haben wir hier noch 32 Sitze, die sich keiner Fraktion angeschlossen haben. Und das kann verschiedene Gründe haben. Der erste Fall ist, wenn man aus seiner Fraktion rausgeschmissen wird, so wie zum Beispiel Maximilian Krah, der war sogar der allerrechtesten Gruppe noch zu rechts und jetzt muss er da alleine sitzen. Aber es gibt eben auch Abgeordnete, zum Beispiel Martin Sonneborn, die üblicherweise dann über Kleinstparteien ins Parlament eingezogen sind und die sich eben keiner großen Fraktion angeschlossen haben. Dabei ist das Parteienspektrum, das wir hier im Parlament vertreten haben, deutlich breiter, als man das zum Beispiel aus dem Deutschen Bundestag kennt. Und das hat verschiedene Gründe. Der erste ist, dass wir hier ja Abgeordnete aus 27 Ländern in einem Parlament versammeln. Das heißt, es kommen irgendwie auch 27 etwas unterschiedliche Parteienspektren, eine unterschiedliche Historie, eine unterschiedliche Kultur zusammen. Und dadurch ist die Pluralität sozusagen, die dabei rauskommt, dann am Ende ziemlich groß. Und der zweite Grund ist, dass, obwohl das Wahlrecht zu den europäischen Parlamentswahlen nicht einheitlich geregelt ist, es ist nur festgelegt, es muss eben ein Verhältniswahlrecht über Listen geben, gibt es selten Sperrklauseln. Also wir haben ja zum Beispiel in Deutschland für die Bundestagswahlen eine 5%-Hürde. Bei den Wahlen für das Europaparlament haben wir keine Prozenthürde. Und deswegen kann es dann eben auch so Menschen wie Sonneborn geben, die irgendwie jetzt zum dritten Mal in Folge ein Mandat über die Partei errungen haben oder auch die 3-Volt-Abgeordneten, die jetzt bei einer Bundestagswahl vielleicht nicht so hohe Chancen hätten, ein Mandat zu erringen. Und das hat noch mehrere interessante Konsequenzen, warum das spannend ist, sich anzuschauen, wie wird da eigentlich im Plenum abgestimmt. Der erste ist, dass in der Kultur des Europäischen Parlaments der Fraktionszwang deutlich schwächer ausgeprägt ist, als wir das zum Beispiel vom Deutschen Bundestag kennen. Im Bundestag ist es ja relativ Usus, wenn ich als Opposition einen Antrag einbringe, dann kann das beste seit geschnittenem Brot sein, aber der wird einfach abgelehnt und dann geht es weiter und die Regierungsmehrheit steht in der Regel relativ unproblematisch. Das ist hier ein bisschen anders, sondern es ist durchaus üblich, sich zu bestimmten Fragen auch wechselnde Mehrheiten zu organisieren. Und es gibt eben auch Konstellationen, wo vielleicht die Parteizugehörigkeit gar nicht der ausschlaggebende Punkt ist, sondern die Staatsangehörigkeit viel ausschlaggebender, sodass sich dann zum Beispiel mal eine Mehrheit bildet oder die skandinavischen Länder geschlossen abstimmen, unabhängig von ihrer Gruppenzugehörigkeit, sondern nur dadurch motiviert, dass das eben ein Thema ist, das zum Beispiel aufgrund der geografischen Lage einheitlich gesehen wird. Es gibt da noch eine ganz interessante Anekdote zu, nämlich diese Abgeordneten, die sozusagen nicht von vornherein einer großen Fraktion zugehörig sind. Wird schon gesagt, Volt sitzt jetzt bei den Grünen. Wie passiert das eigentlich? Das ist durchaus auch Verhandlungsmasse. Das heißt, die drei Volt-Abgeordneten sind in Besprechungen gegangen, sozusagen in Verhandlungen, sowohl mit den Grünen als auch mit der liberalen Fraktion. Und die Interessen funktionieren ungefähr so, dass die Gruppen natürlich ein Interesse haben, mehr Abgeordnete zu gewinnen, weil auch wenn der Fraktionszwang weniger stark ausgeprägt ist, versuchen die Gruppen natürlich trotzdem irgendwie geschlossen ihren Einfluss zu erhöhen und da mehr Abgeordnete gleich mehr gut. Und die Volt-Abgeordneten haben eben ein gewisses Interesse, A, vielleicht noch zusätzliche Ressourcen zu bekommen. Also die Fraktionen haben nochmal separate Gelder und dann kann man vielleicht noch eine Mitarbeitendenstelle oder so bekommen, die eben über das eigene Abgeordnetenbudget hinausgeht. Aber auch die haben je nachdem in der Organisation von so einer großen Fraktion vielleicht mehr Einflussmöglichkeiten, können irgendwie bestimmte Berichterstatterposten oder so bekommen. Genau, was machen diese 720 Abgeordneten da jetzt eigentlich? Die beschließen verschiedene Sachen und die wichtigsten davon sind quasi nicht legislative Resolutionen und Gesetze. Diese Resolutionen stellen einfach immer die Meinung des Parlaments, den Standpunkt zu einem bestimmten Sachverhalt dar. Das ist dann nichts, was direkt rechtlich irgendjemanden bindet, aber hat schon eine gewisse Relevanz, wenn sie beispielsweise die Kommission auffordern, irgendetwas zu tun oder nicht zu tun oder die Mitgliedstaaten auffordern, zum Beispiel in Fragen der Rechtsstaatlichkeit irgendwie mal nachzubessern, dann sind das klassische Beispiele für Resolutionen und was so den Großteil der Resolutionen ausmacht, sind vor allem Abstimmungen zu so menschenrechtlichen Fragen, wo das Parlament sich dann eben zu bestimmten zum Beispiel Konflikten in der Welt äußert und seine Meinung sozusagen festhält. Und dann gibt es Gesetze in der Europäischen Union und an deren Erstellung ist das Parlament auch beteiligt. Und die allermeisten dieser Gesetze entstehen im sogenannten ordentlichen Gesetzgebungsverfahren. Und das schauen wir uns jetzt einmal kurz an, wie das funktioniert, ganz einfach verkürzt. Es geht immer damit los, dass die Kommission, die hat das alleinige Initiativrecht in der Europäischen Union, einen Gesetzesvorschlag unterbreitet und sagt, hey Parlament, Rat, was haltet ihr denn davon, wenn wir dieses Gesetz verabschieden? Das heißt, die bekommen einen Textvorschlag und finden dann jeweils erstmal intern ihre eigenen Positionierungen. Und im Parlament passiert das so, dass diese Gesetzesvorhaben in der Regel mehreren Ausschüssen zugeordnet werden. Die Ausschüsse beraten dann darüber, schauen sich den Text an, schauen sich an, finden wir das eine gute Idee, was müsste man vielleicht ändern, damit wir das eine gute Idee finden. Und am Ende landet das im Plenum, zusätzlich zu Positionierungen, die vielleicht die politischen Fraktionen noch einbringen und sagen, hey, das und das würden wir gerne ändern. Und dann wird darüber im Plenum abgestimmt. Am Ende fällt daraus die Position des Parlaments zu diesem Gesetzesvorschlag. Der Rat findet auch eine eigene Position und dann gehen die sozusagen mit ihren Positionen zueinander und schauen, hey, können wir uns da irgendwie auf was einigen? Ist das vielleicht das Gleiche oder wo besteht hier noch Handlungsbedarf? Und wenn die sich einigen können, dann fällt eben ein EU-Gesetz da unten raus. Wenn die sich beim ersten Mal nicht einigen können, dann kann man dieses Spiel sozusagen insgesamt dreimal spielen. Das ist dann die erste, zweite und dritte Lesung. Das war aber in der Vergangenheit tatsächlich so, dass die überwiegende Mehrzahl der Gesetzesvorhaben tatsächlich nach der ersten Lesung schon geeint war. Es gibt theoretisch noch einen Fall, nämlich dass die sich auch nach der dritten Lesung nicht einigen können. Das ist aber passiert extrem selten und wir werden auch gleich nochmal einen Grund sehen, warum das so ist. Als erstes schauen wir jetzt mal an, wenn die über diese ganzen Sachen abstimmen im Plenum, wie läuft es eigentlich ab? Wie sieht es aus? Film ab.
We move for a motion for a resolution tabled by 5 groups on the need for the EU's continuous support for Ukraine. Amendment 1 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 4. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. Original text in 2 parts. First part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 5. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 6 by roll call. Vote is open. Vote is closed.
So, da haben wir jetzt mehrere interessante Sachen gesehen. Das erste, einfach nur um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir haben jetzt in ungefähr einer Minute so 5 oder 6 Abstimmungen gesehen. Wenn es komplexere Gesetzesvorhaben sind, dann reden wir gerne auch mal über so 300 oder 400 oder 500 Abstimmungen. Das heißt, sie machen das in dem Tempo, es geht auch noch schneller, stundenlang. Und genau, also ihr habt auch gesehen, das ist tatsächlich auch für die Abgeordneten relativ stressig. Die bekommen in der Regel so Listen, wie die Fraktion ihnen empfiehlt abzustimmen. Aber ihr habt es vielleicht auch gesehen, dass so ein bisschen wie bei so Volleyball ganz vorne Leute saßen, die so anzeigen, wie man jetzt abstimmt, falls man mal in der Zeile verrutscht. Und was ihr auch gesehen habt, es gab verschiedene Arten, wie abgestimmt wurde. Also manchmal hat die Parlamentspräsidentin vorne aufgerufen und dann musste man sich ganz schnell melden und dann kann sie einfach von vorne alle sehen und wenn die Mehrheit eindeutig ist, kann sie einfach sagen, ja, angenommen oder abgelehnt, weiter geht's. Und es gab eben Abstimmungen per Roll-Call-Vote und das sind die, die uns für How They Vote besonders interessieren, denn diese Abstimmungen per Roll-Call-Vote passieren durch so ein elektronisches System, da haben die Abgeordneten so 3 Knöpfe auf ihrem Tisch. Und das ist nicht nur toll, weil man danach wirklich eindeutige Zahlen hat, wie viele Menschen insgesamt dafür und dagegen gestimmt haben, sondern weil man wirklich aufzeichnet, welche Abgeordneten wie abgestimmt haben. Und diese Daten werden auch veröffentlicht und sind die Basis für das, was wir hier machen. Und die dritte Sache, die wir gerade gehört haben, ist, dass immer, wenn eine neue Abstimmung aufgerufen wurde, dann ging es ja irgendwie um Amendment 6 oder Amendment 4. Und diese Amendments sind eben der Kern davon, wie sich aus diesem originalen Text, den eine Fraktion oder die Kommission vorgeschlagen hat, die Position des Parlaments am Ende bildet. Und wir haben euch mal ein Beispiel mitgebracht, wie das denn aussieht. Das ist ein Änderungsantrag, den die Linksfraktion eingebracht hat, jetzt in der ersten Plenarwoche vom neuen Parlament. Da ging es darum, ging es um eine Positionierung zur weiteren Unterstützung der Ukraine durch die Europäische Union. Und das Format von so einem Änderungsantrag ist immer so, dass wir hier links sehen wir den originalen Text, wie er vorgeschlagen wurde. Und dann kann ich eben einen Änderungsantrag einbringen, der zum Beispiel Text hier hinzufügt. Man könnte auch Text entfernen. Und man kann natürlich auch beides zusammenziehen und Text, der da ist, ändern. Und das haben wir hier mal mitgebracht. Ursprünglich steht im originalen Text, dass das Parlament die Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union mit Moldau und der Ukraine begrüßt. Und die Linksfraktion würde das gerne ändern, dass diese Beitrittsverhandlungen nur zur Kenntnis genommen werden. Das ist jetzt eine inhaltlich relativ starke Verschiebung von dem Inhalt dieses Textes. Und das ist was, was wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, wenn man dann anfangen möchte, diese Abstimmungsergebnisse, die man zum Beispiel auf unserer Seite nachschauen kann, zu interpretieren. Weil es eben wirklich möglich ist, den Inhalt von so einer Abstimmung mehr oder weniger komplett zu verändern. Das heißt, nur weil ein Gesetz irgendwie zum Beispiel Klimaschutz im Namen trägt, heißt das nicht, dass da am Ende auch noch super viel Klimaschutz drin ist. Was dann wiederum natürlich auch heißt, nur weil da jemand für gestimmt hat, heißt das nicht unbedingt, dass diese Person jetzt der vorderste Klimaretter ist. Und das ist einfach was, was man im Hinterkopf behalten muss und was im Zweifel bedeutet, man muss sich dann ziemlich genau anschauen, was war in dem Päckchen am Ende eigentlich drin. Jetzt haben wir gerade gesagt, diese Roll-Call-Vote-Abstimmungen, die werden veröffentlicht. Wenn man so ein bisschen gräbt auf der Seite des Parlaments, dann findet man solche Listen. Da seht ihr dann einfach die Nachnamen von den Abgeordneten, sortiert nach Fraktion netterweise. Und alle Namen, die jetzt hier aufgeführt sind, haben eben für diese Abstimmung gestimmt. Die Listen sind so mittelmäßig hilfreich, weil erstens ist es relativ kompliziert, die zu finden. Und zweitens, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel fragt, hey, wir haben denn alle deutschen Abgeordneten abgestimmt, dann müsst ihr wissen, wie alle 96 deutschen Abgeordneten heißen. Ich tue das zum Beispiel nicht. Genau, das ist die Schwäche dieser Listen. Und wir sind auch nicht die Ersten, denen aufgefallen ist, ey, das ist irgendwie so mittelmäßig zufriedenstellend. Es gab beispielsweise mal ein Projekt, das sehr ähnliche Sachen gemacht hat wie wir. Das hieß VoteWatch und das ist auch ParlamentarierInnen aufgefallen. Und dann haben die auch mal die Parlamentsverwaltung gefragt und war so, hey, irgendwie ist das doch komisch, dass hier so eine externe Seite, für die man Geld bezahlen muss, die Abstimmungsergebnisse besser darstellt als wir. Wollen wir das vielleicht mal ändern? Und die Parlamentsverwaltung hat gesagt, nee, also wir haben da eine Geschäftsordnung, da steht drin, wir veröffentlichen das, machen wir auch, könnt ihr ganz einfach auf diesen Link klicken und dann kommen die Listen, die ich euch gerade gezeigt habe. Wir haben das mal zusammengefasst, die Meinung der Parlamentsverwaltung war ungefähr so. Und genau, wir fanden das so mittelzufriedenstellend und haben uns überlegt, ja, dann scrapen wir es halt selber und haben angefangen an How They Vote zu arbeiten und hatten die folgenden vier Ziele für unsere Seite. Wir wollten das einmal möglich machen, dass man die Abstimmungen, die einen interessieren, das heißt irgendwie nach bestimmten Schlagwörtern, nach Themen, einfach finden kann. Wenn ich die dann gefunden habe, soll es einfach möglich sein, nachzuvollziehen, welche Abgeordneten wir abgestimmt haben. Und wir wollten möglichst viel Kontext an einem Ort haben. Weil, wie gesagt, ne, der Titel der Abstimmung ist manchmal vielleicht so ein bisschen irreführend. Vor allem sind die oft super komplex und extrem lang. Das heißt, wenn wir irgendeine Möglichkeit finden, nochmal so kurz zu erklären, worum ging es da eigentlich, finden wir super, wollen wir machen. Und schlussendlich sammeln wir relativ viele Daten für dieses Projekt. Und wenn wir das jetzt einmal machen, wäre das ja auch sinnvoll, die am Ende so zur Verfügung zu stellen, dass andere Leute die auch benutzen können. Und wie wir das technisch machen, das erzählt euch jetzt Till.
Ja, genau. Also, ihr habt sie schon gesehen, es gibt diese Abstimmungslisten. Und diese Abstimmungslisten, die gibt es glücklicherweise sogar nicht nur als PDF-Dateien, sondern da gibt es sogar eine XML-Version davon. Aber auch diese XML-Version, die hat im Wesentlichen diese Informationen. Also ihr könnt es vielleicht noch gerade so eben sehen, da steht links oben so eine Textreferenznummer drin. Also das sagt einfach, über welchen Text wurde da abgestimmt. Und dann sieht man eben die Nachnamen in der Regel der Abgeordneten, gruppiert danach, ob sie dafür, dagegen oder mit einer Enthaltung gestimmt haben. Und aus diesem Grund nehmen wir diese Abstimmungslisten und verknüpfen die mit weiteren Datenquellen. Und ich habe hier mal ein paar dargestellt. Also das sind zum Beispiel so Profilseiten, die es auf der Webseite des Parlaments gibt über die einzelnen Abgeordneten. Da stehen einfach so ein paar biografische Fakten drauf, natürlich auch die Fraktionszugehörigkeit und in welchen nationalen Parteien die sind, was die für Positionen im Parlament haben und so weiter und so fort. Wir versuchen auch einzelne Abstimmungen, Pressemitteilungen, die das Parlament herausgibt, zu verknüpfen. Eben aus dem Grund, den Linus gerade schon kurz angedeutet hat, wir kriegen relativ häufig die Frage, hey, könnt ihr da nicht mal irgendwie so ein bisschen laienverständlichere Zusammenfassung veröffentlichen, worum es da überhaupt ging, weil das kann sehr technisch sein, häufig der Abstimmungsgegenstand. Und weil wir das jetzt selbst nicht schaffen können und wollen, da irgendwas redaktionell zu schreiben, ist das so ein bisschen das Beste, was wir bisher gefunden haben, was wir da machen können in die Richtung. Und Linus hat es auch schon gesagt, viele Abstimmungen sind ja Teil eines Gesetzgebungsverfahrens und das Parlament hat noch so eine separate Online-Datenbank und aus dieser Datenbank rufen wir dann gegebenenfalls auch noch weiterführende Informationen zu dem dazugehörigen Gesetzgebungsverfahren ab. Es gibt EULEX, das ist so eine zentrale Datenbank für EU-Recht. Die nutzen wir eigentlich nur für eine ganz kleine Sache, weil die machen einen super Service und verschlagworten so ganz viele Vorhaben. Und wir nutzen das einfach, um diese Schlagworte oder Tags zu nehmen, um unsere Suchfunktion ein bisschen besser zu machen. Und zu guter Letzt gibt es eine Reihe von so Referenzdatensätzen, die vom Publications Office, so der zentralen Veröffentlichungsstelle der EU veröffentlicht werden. Da gibt es einfach so Listen mit allen Ländern und Territorien, die die EU so kennt. Und zum Beispiel Informationen zu den Organen oder auch Fraktionen und sowas. Und diese ganzen Daten versuchen wir dann irgendwie zu verknüpfen und zusammenzuführen, um sie dann hinterher auf unserer Webseite an einem Ort darzustellen. Und es geht natürlich mit all den Problemen, die man sich vielleicht so vorstellen kann, bei der Integration von Daten aus verschiedenen Quellen einher. Und es fängt an bei den Namen der Abgeordneten. Also ich habe das jetzt gerade schon gesagt, in diesen Abstimmungslisten, da steht in der Regel irgendwie der Nachname drin der Abgeordneten. Auf diesen Profilseiten des Parlaments findet man meistens aber den vollen Namen. Das heißt, das erste Problem, was man irgendwie lösen muss, ist, den vollen Namen aufzusplitten in Vor- und Nachnamen, um da irgendwie mit was anfangen zu können. Und wir dachten uns, ja, okay, cool, das Parlament hat Französisch als eine Amtssprache und im Französischen ist es so irgendwie so üblich, dass man Nachnamen groß schreibt und das Parlament hat das deshalb auch übernommen. Schreiben wir einfach mal so einen regulären Ausdruck und nehmen irgendwie alles, das letzte Wort, was All Caps ist, das ist dann unser Nachname und der Rest der Vorname. Und dann läuft man natürlich in alle möglichen Ausnahmen von dieser Regel rein. Es geht dann irgendwie ein bisschen genau zu so Adelstiteln. Genau. Ja, gibt es jetzt nicht mehr seit Brexit, aber genau. Aber alles kein Problem, haben wir irgendwie halt diesen Regex irgendwie ein Stück weit komplizierter gemacht und komplizierter gemacht. Am Ende war das da. Ist natürlich eigentlich ziemliches Monster, aber hat ganz okay funktioniert. Aber das ist natürlich nicht das einzige Problem. Also es gibt auch, könnt ihr euch vorstellen, da sitzen 720 bzw. 719 Abgeordnete noch bei Namen, die einfach relativ häufig sind in bestimmten Sprachen, gibt es da natürlich Doppelungen bei den Nachnamen und dann ist es irgendwie vielleicht nicht mehr eindeutig. Es gibt auch jede Menge Variationen, also ne, dass irgendwie Umlaute in der einen Datenquelle irgendwie normalisiert ausgeschrieben werden, in der anderen stehen sie drin oder es gibt optionale Namensbestandteile, die in der einen Datenquelle drin stehen, in der anderen nicht. Und es passiert auch manchmal natürlich, dass Leute ihren Nachnamen ändern und das ist dann halt natürlich, also grundsätzlich super, aber ein bisschen doof, wenn in der einen Datenquelle noch der alte Name steht und in der neuen Datenquelle schon der neue Name steht, weil man dann ja auch, wenn man irgendwie Fuzzy Matching macht oder sowas, keine Chance mehr hat, das zuzuordnen. Und auch bei der Zuordnung von Daten zu derselben Abstimmung aus verschiedenen Quellen gibt es da eine Menge Probleme. Wir sind ehrlich gesagt dazu übergegangen, dass wir da gar nichts mehr versuchen, was sich nicht irgendwie mit halbwegs eindeutigen Referenznummern regeln lässt, weil es einfach am einfachsten und am zuverlässigsten ist. Und also hier nochmal zum Beispiel, links oben in der Ecke seht ihr nochmal so eine Abstimmungsliste und genau da ganz links oben in diesem Dokument steht wiederum so eine Referenznummer drin. Und mit dieser Referenznummer kann man dann auf so eine andere Webseite des Parlaments gehen, da steht die auch nochmal drin. Und da steht aber auch noch so eine zweite Referenznummer drin, die sieht ein bisschen anders aus, ist auch eine andere Nummer, das ist so eine Verfahrensreferenz. Und mit dieser Verfahrensreferenz kann man dann in diese Datenbank des Parlaments gehen und da mehr Informationen zu dem dazugehörigen Verfahren finden. Und so hangeln wir da uns einfach ein Stück weit durch diese verschiedenen Datenquellen durch. Aber auch wenn diese Referenznummern immerhin dann ne, eindeutig sind, es gibt davon erstaunlich viele verschiedene Möglichkeiten, die zu formatieren. Also ein bisschen spannend bleibt es dabei irgendwie auch noch. Also die beschreiben irgendwie alle den gleichen Text eigentlich nur von unterschiedlichen Datenquellen ein bisschen anders formatiert. Und zu guter Letzt, was auch manchmal passiert ist und wo wir uns dann manchmal so ein bisschen die Haare raufen, weil wir gar nicht wissen, wo ist jetzt eigentlich genau der Fehler. Also so ganz triviale Sachen wie Tippfehler oder Zahlendreher. Wir hatten das auch schon mal, dass in der XML-Version irgendwie ein Abgeordneter gefehlt hat und in den PDF-Versionen, die auch veröffentlicht werden, stand da aber drin. Und dann haben wir der Parlamentsverwaltung eine Mail geschrieben und wir waren so, ja stimmt, ist irgendwie Fehler, fixen wir, aber genau, dauert einen Tag. Ja, passiert einfach. Ich will jetzt aber gar nicht ein super düsteres Bild hier von der Situation nur malen und man muss auch sagen, da tut sich schon was. Also wir haben über die Jahre immer mal wieder auch zum Beispiel der Parlamentsverwaltung Mails geschrieben und gesagt, wenn wir zwei Datenquellen hatten und in beiden Datenquellen ging es um Abgeordnete und die haben auch beide IDs, aber das sind halt unterschiedliche Kreise von IDs, haben wir denen eine Mail geschrieben und gesagt, hey, könnt ihr da nicht mehr in beiden Datenquellen die gleichen IDs verwenden, dann können wir die viel einfacher zuordnen und ebenso auch für Abstimmungsdaten zum Beispiel. Und das haben die auch gemacht, also seit Anfang 2020, fast seit Anfang der neuen Legislaturperiode gibt es das für Abgeordnete, seit Anfang dieses Jahres gibt es das auch für Abstimmungsdaten, leider nicht rückwirkend. Also wenn man historische Daten von vorherigen Legislaturperioden haben möchte, dann muss man da immer noch ein bisschen nervigen Kram machen, aber es wird besser. Und es gibt mittlerweile auch ein Open-Data-Portal des Parlaments inklusive einer Schnittstelle, über das man zum Beispiel, also ihr seht hier so ein paar Punkte, zu Abgeordneten abrufen kann, aber auch Plenarsitzungen und auch zu Abstimmungsergebnissen. Wir nutzen das noch nicht so viel, weil das relativ neu ist und wir auch einfach Lösungen haben, die gerade ganz gut funktionieren. Aber wir wollen das natürlich gerne in der Zukunft auch mehr verwenden. Genau, aber dieser Regex, den ihr da gesehen habt, der ist eigentlich jetzt nämlich nicht mehr notwendig aus diesem Grund. Ich möchte diese zwei Datenquellen hier nochmal besonders hervorheben, gar nicht so sehr, weil die super relevant für uns sind oder für unser Projekt sind, sondern weil die ganz interessant sind. Also ne, eben einmal diese Datenbank für EU-Recht, dort gibt es sämtliche EU-Gesetzgebungen und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch alle möglichen Dokumente und Vorgänge aus dem Parlament, aber auch aus den anderen beiden großen Organen. Und das auch eigentlich ganz gut durchsuchbar und in so Taxonomien eingeordnet. Also wer sich dafür interessiert und da mal stöbern möchte, vielleicht werdet ihr da fündig. Und zum anderen genau das EU Publications Office, die eben diese ganzen Referenzdatensätze veröffentlichen, aber auch zum Beispiel das Open Data Portal der Europäischen Union betreiben und relativ viel investieren in so Linked Data und semantische Daten. Genau. Und wenn ihr jetzt Vorschläge habt für weitere Datenquellen, also wie gesagt, wir würden gerne mehr dafür tun, dass man auch, ohne jetzt so ein Politik-Nerd oder EU-Nerd zu sein, diese Abstimmungsergebnisse ein bisschen besser selbst einordnen kann. Wenn ihr da weitere Datenquellen habt oder so, kommt gerne auf uns zu oder schreibt uns eine Mail. Genau, wir würden da gerne auch noch mehr Daten anschließen. Nochmal ein paar Sachen ganz konkret zur Umsetzung. How the vote is im Prinzip. Besteht so aus drei Teilen. Das sind zum einen Scraper, also ne, so kleine Programme, mit denen wir dann zu den Datenquellen gehen, Daten abrufen und die für uns relevanten Daten extrahieren. Wir haben eine Schnittstelle, über die wir diese gesammelten Daten dann bereitstellen und wir haben Frontend, das was Linus euch am Anfang gezeigt hat, über das man dann suchen kann und sich Abstimmungsergebnisse anschauen kann. Uns war dabei vor allem wichtig und das basiert auch so ein bisschen auf Erfahrung. Wir haben nämlich 2021 mal einen ersten Prototypen gebaut und dafür auch eine Förderung vom Prototype-Fund bekommen. Dafür nochmal ganz vielen Dank. Genau, der Prototyp, der hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Und wir haben uns dann irgendwie letztes Jahr mal gedacht, im Vorfeld der EU-Wahlen, okay, wir machen es nochmal ein bisschen besser und wollen, dass es wieder ordentlich läuft. Und so, das waren unsere Lehren daraus. Wir wollten vor allem, dass es einfach zu warten ist und dass man da auf gar keinen Fall irgendwo händisch da anpflegen muss. Das ist ein Hobbyprojekt von uns beiden, mehr oder weniger. Und wir wollen auch, dass wenn irgendwie wir mal 3 oder 6 Monate keine Zeit, keine Lust haben, daran zu arbeiten, dass das irgendwie noch halbwegs zuverlässig funktioniert. Wir wollten auch, dass es möglichst schnell verfügbar ist. Das bedeutet auch, dass Datenquellen, die jetzt irgendwie eine längere Verzögerung bis zur Veröffentlichung haben, optional sein sollen. Es ist einfach, vielleicht merkt ihr das ja auch selbst, so die öffentliche Aufmerksamkeit für europapolitische Themen, die ist meist relativ kurz und gerade wenn es dann mal eine Abstimmung in die Tagesschau oder so schafft, dann ebbt diese Aufmerksamkeit auch relativ schnell wieder ab danach. Und wir wollen eben, wenn die Aufmerksamkeit noch da ist, in dem Zeitraum dann auch Daten haben. Und auch das so ein bisschen eine Lehre aus diesem ersten Prototypen. Also wenn wir uns nicht ganz sicher sein können oder nicht zuverlässig irgendwas machen wollen, dann lassen wir es lieber, anstatt da irgendwie in manchen Fällen vielleicht falsche oder irreführende Daten oder sowas zu haben. Genau. Ja, was technologisch angeht, ist es auch gar nicht so aufregend. Das ist größtenteils eine Python-Anwendung. Wir nutzen Flask als Web-Framework. Die Daten speichern wir ja in SQLite. Das sind auch einfach sehr überschaubare Datenmengen. Für das Scraping nutzen wir primär diese zwei Packages. Wenn ihr schon mal einen Python-Web-Scraper geschrieben habt, dann kennt ihr die und die findet ihr auch genauso in jetzt wahrscheinlich jedem Einsteiger-Web-Scraping-Tutorial oder so. Und auch im Frontend gibt es da keine großen Überraschungen, Deployment auch nicht. Genau, ein kleines Detail möchte ich aber nochmal ansprechen, weil das vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, wenn ihr selbst mal ein System baut, was über längere Zeit mit Scrapern arbeitet, und das ist, wie wir diese Daten speichern, um die Herkunft der Daten zu haben. Das ist jetzt irgendwie auch kein Geheimrezept oder super kompliziert, und das haben wir auch nicht erfunden, aber ich finde es ein ganz interessantes Detail. Und wir machen das so ein Stück weit, weil wir wollen, dass unsere Scraper modular sind, weil wenn ihr schon mal selbst Scraper geschrieben habt, dann ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, die haben so eine Tendenz dazu, dass die relativ schnell kaputt gehen, nämlich immer dann, wenn auf so einer Datenquelle sich irgendwas ändert, also wenn sich da die Struktur von der Datenquelle ändert oder so, dann muss man häufig so einen Scraper anpassen, und es ist dann ganz gut, wenn man das nur an dieser einen kleinen Stelle für diese eine Datenquelle machen muss und das nicht irgendwie auf Auswirkungen auf die ganze Anwendung hat. Wir wollten auch, dass es wiederholbar ist, also dass ich einzelne Scraper neu ausführen kann, auch für historische Daten, ohne alle Daten aus allen Datenquellen neu abrufen zu müssen, wenn sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat oder auch die Datenquelle sich geändert hat und man was anpassen muss, dann muss man es eben nur für diese eine Datenquelle fixen und auch nur für diese eine Datenquelle Daten neu abrufen. Und zu guter Letzt war uns wichtig, dass nachvollziehbar ist, wann aus welchen Datenquellen welche Daten geflossen sind. Natürlich so ein Stück weit für die NutzerInnen von unserer Seite, aber auch ganz einfach für uns selbst, weil das Debugging viel einfacher macht. Genau, ich habe hier einfach nochmal drei Datenquellen, die wir für Abstimmungen nutzen, exemplarisch aufgeführt. Und für jede dieser drei Datenquellen gibt es dann so einen Scraper, der für diese Datenquelle zuständig ist und die Daten davon extrahiert. Aber diese Daten, die speichern wir dann nicht alle direkt in eine Zeile für diese eine Abstimmung in der Datenbank, sondern wir haben dann erstmal so drei Fragmente, nennen wir die. Und jedes Fragment hat Informationen zu der Datenquelle und eben die Daten, die aus dieser einen Datenquelle extrahiert wurden. Das heißt, wenn es drei Datenquellen gibt, drei Scraper gibt, dann gibt es irgendwie drei Fragmente daraus, die sich jeweils mit Daten zu einer Abstimmung beschäftigen. Und erst in einem zweiten Schritt nehmen wir dann diese drei Fragmente und führen die irgendwie zusammen, und dann werden die tatsächlich ein Datensatz für eine Abstimmung. In der Datenbank sieht das dann zum Beispiel so aus, es gibt ja erstmal so eine Fragmente-Tabelle, und da seht ihr links so zwei Spalten, die haben einfach so Metadaten zu der Datenquelle. Dann haben die rechts so eine JSON-Spalte, da stehen einfach extrahierte Daten drin. Und dann gibt es diese Spalte, die so einen Aggregation Key hat. In dem Fall ist es einfach die ID von der Abstimmung, die wir haben. Und diese drei Zeilen repräsentieren jetzt also jeweils die Daten aus einer Datenquelle. Und anhand von diesem Aggregation Key führen wir die dann einfach zusammen, gruppieren das und schreiben das dann nochmal als eine zusammengeführte Zeile, so ein bisschen, wie man das kennt, eher normalisiert in die Datenbank. Ja. Und bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, wollen wir noch ganz kurz die Möglichkeit nutzen, ein paar andere Projekte vorzustellen, die Ähnliches machen, weil wir sind da gar nicht die Einzigen. Es gibt zum Beispiel Paltrack. Paltrack ist auch ein Open-Source- und Open-Data-Projekt. Die machen noch viel mehr als Abstimmungen, beschäftigen sich mit Ausschüssen, mit Debattenbeiträgen und so weiter und so fort und archivieren das und versuchen das einfacher zugänglich zu machen, als das Parlament das tut. Es gibt auch Abgeordnetenwatch, der Name ist vielleicht einigen von euch ein Begriff, was die auch zusätzlich zu ihrem Kernthema machen, ist zum Beispiel einzelne Abstimmungen oder das Abstimmungsverhalten zu einzelnen Abstimmungen der deutschen Abgeordneten darzustellen. Und es gibt VoteWatch, die waren so ein bisschen Vorreiter, glaube ich, auf dem Gebiet, aber dieses Projekt gibt es mittlerweile nicht mehr.
Jetzt wollen wir uns zum Abschluss nochmal anschauen, die ganzen Daten, die wir gesammelt haben, die Till gerade ja teilweise auch gezeigt hat. Was kann man denn damit jetzt alles eigentlich Schönes machen? Und wir wollen euch zwei ausgewählte Beispiele einmal vorführen. Das eine ist der Digitalomat, den Digital Courage Braunschweig im Vorfeld von den Europawahlen gemacht hat, auf dem ihr quasi eure Ansicht zu 15 netzpolitischen Fragen, die in der letzten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments abgestimmt wurden, übereinanderlegen konntet mit der Art und Weise, wie die verschiedenen Fraktionen sich tatsächlich in diesen Abstimmungen verhalten haben. Und dann kommt da eben raus, eure Meinung ist zum Beispiel besonders übereinstimmend mit den Grünen oder der FDP oder welcher anderen Partei eben. Das heißt, die Idee ist relativ ähnlich wie beim Valomaten mit dem Unterschied, dass die eben unsere Daten und die Daten von Paltrack genommen haben. Das heißt, man kann tatsächlich damit vergleichen, wie die real abgestimmt haben und nicht, was die in ihr Programm geschrieben haben, wie sie vielleicht gerne abstimmen würden. Und dann gab es im Zuge der Europawahlen doch irgendwie mal ein bisschen Aufmerksamkeit für Europapolitik und uns haben so ein paar Redaktionen angeschrieben und wir haben euch jetzt hier eine Doppelseite, die im Standard erschienen ist, mal mitgebracht. Genau, liebe Grüße an der Stelle. Und wir wollen jetzt gar nicht auf alles super im Detail eingehen, aber es zeigt so ganz gut, man kann sich zum Beispiel dieses konkrete Abstimmungsverhalten von Einzelpersonen angucken. Man kann sich irgendwie überlegen, mit welchen Themen wird sich da eigentlich besonders häufig beschäftigt. Und ein Beispiel wollen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären. Das ist diese Grafik hier unten. Ich erkläre sie auch sofort. Und das fanden wir besonders interessant, weil das eine Idee ist, auf die wir selber auch noch überhaupt nicht gekommen waren. Die Leute haben sich nämlich angeschaut, wie viele Abgeordnete nehmen eigentlich an den Abstimmungen so teil. Also wir haben jetzt gehört, da sitzen 720 Abgeordnete. Das heißt aber nicht, dass die auch wirklich an allen Abstimmungen immer im Plenum sitzen, sondern manche sind vielleicht auch einfach mal nicht da, krank oder was auch immer. Und dann haben die sich eben angeguckt, man sieht hier unten dieses grünliche Flimmern quasi, ist die Anzahl an Menschen, die nicht an der Abstimmung teilgenommen hat. Und sie haben diesen Graphen gebaut und dann gemerkt, oh, hier waren aber echt deutlich mehr Leute da als sonst. Woran lag das? Und dann haben sie uns eine E-Mail geschrieben und wir waren so, ja, interessant, spannend. Dann haben wir zusammen überlegt. Und das hier ist genau von so Anfang 2020 bis Mitte 2022. Da hatte auch das Europaparlament eine Remote-Abstimmungsregel. Das heißt, man konnte abstimmen, ohne dass man eben tatsächlich in Präsenz in Brüssel oder Straßburg war. Und da ist die Anwesenheit oder die Teilnahme an den Abstimmungen dann drastisch nach oben gegangen. Was zu folgender bisschen absurden Anekdote geführt hat, dass auch ein griechischer Neonazi, der im letzten Parlament saß, der gehört der Partei Goldene Morgenröte an den Abstimmungen teilnehmen konnte. Das fällt ihm sonst eher schwierig. Also mittlerweile hat er auch sein Mandat nicht mehr. Aber das ist halt nicht nur eine Partei, sondern auch eine kriminelle Vereinigung in Griechenland. Und eigentlich sitzt er gerade eine 13-jährige Haftstrafe ab. Aber Remote-Abstimmen war trotzdem noch drin. Wenn ihr jetzt auch mal mit den Daten rumspielen wollt oder schon eine konkrete Idee habt, dann findet ihr unsere exportierten Daten immer auf GitHub. Und genau unter dem Link haben wir auch eine API, wenn euch das lieber ist. Und genau, schreibt uns super gerne, also mit Feedback zu den Daten oder mit Fragen, wie man die Daten benutzt. Und auch super gerne, schreibt uns auf jeden Fall, was ihr Schönes damit gebaut habt. Wir freuen uns immer total zu lesen, was andere Leute so spannend finden und was ihr rausbekommt. Und damit sind wir auch quasi am Ende von unserem Vortrag. Ihr seht hier nochmal genau, wo ihr das Projekt findet, unseren Code und folgt uns gerne auf Mastodon für Hinweise. Zwei letzte Punkte habe ich noch. Einmal, also es gibt gleich auf jeden Fall Raum für Fragen und selbst wenn ihr keine Fragen habt, nehmt euch gerne hier schicke Aufkleber mit. Und wir wollen die Gelegenheit noch nutzen, uns ganz herzlich bei allen Menschen, die diese Konferenz hier möglich machen, zu bedanken. Den TechnikerInnen, der Moderation, der ganzen Orga. Genau, wir freuen uns sehr, dass wir hier sind und wir freuen uns auch, dass ihr genau zugehört habt bisher und freuen uns auf eure Fragen. Vielen Dank.
Ja, erstmal dickes Danke an Linus und Till. Habt ihr Fragen? Ich habe auf jeden Fall schon eine mitgebracht, aber da kommt auch schon eine. Ich frage mal erst meine, dann komme ich gleich zu darüber. Meine Frage ist, wie groß euer Team ist? Sei das nur ihr zwei oder sind da noch mehr Leute dabei?
Ja, das sind tatsächlich nur wir zwei. Ja.
Dankeschön. Ich habe zwei Fragen. Eine kurze, eine vielleicht etwas längere. Die kurze wäre, wie schnell stehen die Daten nach der Abstimmung direkt zur Verfügung für euch? Weil ich mir vorstellen kann, dass das ja auch teilweise dauert, wenn ihr sagt, ihr wollt das eben schnell zur Verfügung stellen. Und die andere Frage, die mir so beim Vortrag kam, ist, es ist ja durchaus auch spannend, dass eben, und ihr sagt es ja auch, ihr wollt es so weit wie möglich kontextualisieren. Ihr nutzt dafür jetzt vor allem die Daten, die die EU in ihren Institutionen zur Verfügung stellt. Aber es ist ja auch durchaus spannend, das mit anderen wissenschaftlichen, journalistischen Quellen nochmal zu matchen. Habt ihr da schon überlegt, was für euch natürlich auch in so einem ehrenamtlichen Projekt überhaupt möglich ist? Habt ihr da vielleicht irgendwelche Pläne, wie es weitergehen soll? Das würde mich interessieren.
Genau, zur Zeitverzögerung auf jeden Fall. Also in der Regel sind es 1 bis 2 Stunden nach der Abstimmung. Das liegt daran, dass das Parlament auch einfach selbst in ihrer Geschäftsordnung verankert hat, dass diese Daten, diese XML-Listen auf jeden Fall relativ schnell zur Verfügung gestellt werden müssen. Und es kann dann sein, dass wir bestimmte, ich habe das schon gesagt, weitere Datenquellen erst mit ein bisschen Verzögerung haben, aber die sind dann in der Regel optional. Und wenn man dann zumindest genau weiß, wonach man sucht, dann findet man das meistens schon mal. Wenn alles gut geht und bei uns nicht gerade irgendein Edge Case irgendwas kaputt gemacht hat. So. Genau, und zur zweiten Frage nach der Kontextualisierung, genau, also wir sind da immer auf der Suche nach Sachen, die wir, wie wir das noch besser machen können. Unser Problem ist so ein bisschen, wir wollen halt, dass das voll automatisch funktioniert. Wir wollen da nicht irgendwie händisch gucken, okay, wo wurde da jetzt drüber berichtet und dann irgendwas zuzuordnen. Das funktioniert zum Beispiel mit den Pressemitteilungen ganz gut, weil die häufig dann wieder auf die Originaltexte oder sowas verlinken. Aber wenn ihr euch jetzt irgendwie typische Presseberichterstattung anschaut, dann findet sich da relativ selten tatsächlich ein ganz konkreter Link auf den Entschließungsantrag oder so, um den das ging, mit dem man das machen kann. Ja. Das ist so ein bisschen das Dilemma an der Stelle.
Habt ihr über Wikidata einmal nachgedacht, also diesem semantischen Netz als Datenquelle für halt weitere Informationen?
Ja, tatsächlich, die haben ja ihre RDF-Abfragesprache da. Das ist was, womit das Publications Office und Eulex zum Beispiel auch arbeitet. Wir haben dann uns gedacht, nachdem wir uns da so ein bisschen reingefuchst haben, okay, können wir auch mal bei Wikidata schauen, vielleicht finden sich da interessante Sachen zum Beispiel zu den Abgeordneten, ne? Also welchen Beruf die zum Beispiel haben oder sonstige Sachen. Haben wir aber noch nicht konkret irgendwas gemacht, weil wir jetzt noch, also wir haben ganz viele Sachen, die wir gerne. Da war bisher noch nichts konkret an Use Cases, was wir hatten. Aber wenn du eine ganz konkrete Idee hast, dann sag uns Bescheid. Genau, dann freuen wir uns darüber. Nee, danke.
Der Einwurf war nichts, die Antwort war nichts Konkretes aus dem Publikum noch. Habt ihr noch weitere Fragen? Ja.
Ja, ich habe mehrere Fragen. Das erste ist, ich habe mal kurz auf der Website geguckt, da ist einiges mit Featured irgendwie getaggt. Was bedeutet das?
Die Featured-Abstimmungen sind die, für die wir eine Pressemitteilung gefunden haben. Genau.
Und die andere Frage ist, ihr habt ja gesagt, es gibt 2 Arten von Abstimmungen. Wie entscheidet sich, welche Art jetzt genommen wird? Und gibt es da irgendwie einen Bias, also wird jetzt bewusst oder unbewusst vielleicht die eine Art mehr bei irgendwelchen kritischen Sachen benutzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt tatsächlich noch ein paar mehr Arten abzustimmen. Also es gibt zum Beispiel auch noch geheime Abstimmungen. Das passiert sehr selten, aber zum Beispiel die Wahl von Ursula von der Leyen als neue Kommissionspräsidentin, sowas ist dann in geheimer Abstimmung. In der Geschäftsordnung des Parlaments ist geregelt, dass sozusagen die Abstimmungen, die am Ende den endgültigen Text, die endgültige Meinung des Parlaments darstellen, dass die immer als Roll-Call-Vote abgestimmt werden. Das heißt, dafür gibt es auf jeden Fall diese Daten. Und bei den anderen Abstimmungen muss das beantragt werden von zum Beispiel den Fraktionen oder einer groß genugen Menge von anderen Parlamentariern, die sich zusammentun und das beantragen. Das passiert relativ oft. Ich kann dir jetzt aus dem Kopf keine Prozentzahl sagen, aber es ist schon der größere Teil der Abstimmungen, die, wo das beantragt wird und die dann eben mit diesen Roll-Call-Votes abgestimmt werden entsprechend. Wir haben uns auch gefragt, warum man nicht zum Beispiel als politische Fraktion, der an Transparenz gelegen ist, einfach mal sagt, oh, wir beantragen das jetzt für alle, ob dann irgendwie sich da Unmut breit macht oder so, das wollten wir auch mal nachfragen, aber sind wir bisher noch nicht zugekommen. Genau, aber also, falls euch das auch interessiert, dann schreibt ihnen und wenn wir genug fragen, dann antworten sie uns vielleicht.
Gibt es denn irgendeine Begründung, warum es überhaupt diese nicht namentlichen Abstimmungen gibt? Also ich habe ja vorhin den Prozess gesehen, wie die abstimmen, und das sah für mich jetzt nicht aus, als würde ihnen das irgendeinen Vorteil bringen, wenn sie nicht namentlich abstimmen. Das geht doch genauso schnell, ob es jetzt namentlich ist oder nicht. Also gibt es irgendeine Begründung, warum die das überhaupt nicht namentlich machen?
Ich könnte jetzt Mutmaßungen anstellen, warum man das vielleicht manchmal nicht beantragen möchte, aber ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es gab rechts oben noch eine Frage vorhin.
Ja, also ich kenne noch eine weitere Open-Source-App, die heißt Democracy, vielleicht kennt ihr die auch. Genau, da kann man abstimmen, also da können die User der App abstimmen, wie sie denn in diesen Parlamentswahlen abgestimmt hätten. Und dann wird das veröffentlicht zusammen mit halt den Abstimmungsergebnissen, dann kann man die miteinander vergleichen. Da kann man sich auch informieren zu diesen Abstimmungen. Ich weiß nicht genau, wie die das machen, aber vielleicht wäre das ja was Interessantes für euch, dass ihr da mal schauen könnt. Genau, und wäre bestimmt auch gute Kooperationspartner vielleicht.
Ja, vielen Dank. Genau, ich kannte es noch nicht. Ich weiß nicht, ob Till es kannte, aber das ist ein sehr guter Hinweis. Danke.
Ja, ich hätte ein bisschen was in die Richtung auch noch eine Frage. Ihr habt das ja im Prinzip für euch erstmal gebaut. Habt ihr irgendwelche Erkenntnisse aus den Daten ziehen können für euch, die euch überrascht haben oder irgendwas besonders gewesen sind?
Also ich habe auf jeden Fall deutlich mehr gelernt über Parlamentsprozesse oder parlamentarische Prozesse, als ich jemals vorher darüber wusste, wie die Europäische Union funktioniert. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich irgendwas ganz konkret Interessantes habe, dann wüsste ich da jetzt aus dem Stand raus nichts. Aber Linus, du vielleicht?
Auch nicht konkret zu dem Abstimmungsverhalten, aber ich fand dieses Video, deswegen haben wir euch das auch mitgebracht, tatsächlich sehr beeindruckend, weil es... Es wissen vielleicht manche von euch, was man, wenn man tief genug gräbt, auf der Parlamentsseite auch findet, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, seinen Vote quasi zu korrigieren. Dadurch ändert sich das Ergebnis nicht, aber man kann im Prinzip sagen, sorry, ich habe mich verdrückt. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, warum es diese Option gibt und ob man sich sozusagen nicht mal zusammenreißen kann und dann irgendwie im richtigen Moment den richtigen Knopf drücken. Und nachdem ich mir das ein paar Minuten angeguckt habe, habe ich da auf jeden Fall deutlich mehr Verständnis für, dass einem das dann vielleicht doch mal passiert, auch wenn es natürlich im Einzelfall extrem ärgerlich sein kann.
Dazu vielleicht noch ganz kurz, das finde ich nämlich auch noch interessant. Ich glaube, Politico waren das. Die machen immer auch so größere Datenauswertungen, einfach zu allen möglichen Sachen, haben sie jetzt wieder vor den Europawahlen gemacht. Und die haben sich da zum Beispiel auch mal angeschaut, wer sich am häufigsten verstimmt und ob das nicht vielleicht auch bei manchen Menschen irgendwie ein strategisches Ding sein könnte.
Wisst ihr, ob die EU irgendeine Referenz-API veröffentlicht hat für die Abstimmung über alle europäischen Parlamente, also alle Parlamente in Europa? Also es ist jetzt nicht nur eure, sondern dass es möglicherweise eine standardisierte API gibt, die man dann also vergleichen könnte, was die nationalen Parlamente und so weiter auch abstimmen, um beispielsweise festzustellen, wenn Richtlinien verabschiedet werden wie von der EU, wie werden diese Richtlinien dann quasi in den nationalen Parlamenten umgesetzt, dass man da Transparenz über den Prozess bekommt?
Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es zu den europäischen, also die Frage war jetzt wahrscheinlich nicht grundsätzlich, ob es einen einheitlichen Standard für Abstimmungsdaten innerhalb der EU gibt, sondern konkret, ob es zu den europäischen Themen, die in den nationalen Parlamenten besprochen werden, dann nochmal einheitliche Daten gibt, oder? Okay, also dann, ich wiederhole die Fragen noch. Oder, genau, also gibt es eine einheitliche API, wo die Abstimmungen der nationalen Parlamente einheitlich zur Verfügung gestellt werden? Wäre mir jetzt nicht bekannt. Ich weiß, dass der Bundestag zum Beispiel das ganz gut macht für die namentlichen Abstimmungen im Bundestag, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es da einheitlich was innerhalb der EU gibt.
Ich sehe gerade, doch, das ist noch eine Frage, ne?
Ja, mich würde interessieren, ob es Rückmeldungen aus der Politik gibt, wie sage ich mal, Politiker oder von der europäischen Verwaltung, die Menschen das sehen, dass jemand sich dann damit beschäftigt. Also wie ist das Bewusstsein in den politischen Gremien dafür, dass öffentliche Daten eben auch der Öffentlichkeit gehören? Oder befürchtet ihr Repressalien sogar? Oder ist die Rückmeldung positiv oder gab es gar keine Rückmeldung?
Also wir waren auf jeden Fall ab und zu mal mit den Parlaments- oder mit der Parlamentsverwaltung im Gespräch. Jetzt nicht so, dass die das irgendwie doof finden oder so grundsätzlich. Und wir wissen durchaus auch, dass es natürlich Menschen, die in der Politik tätig sind, das auch nutzen. Und man sieht ja zum Beispiel auch an dem, was Linus gezeigt hat, ne? Also an diesen Fragen des Kontrollausschusses ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass sich da zumindest auch die Parlamentarier selbst für interessieren, weil die vielleicht zumindest dann auch teilweise wollen, dass dieses Abstimmungsverhalten transparenter und einfacher zugänglich gemacht wird. Das wollen die auch in den Abgeordnetenbüros übrigens ganz gerne, ne? Das ist ja auch für die einfach ganz praktisch, wenn das ein bisschen komfortabler ist.
Falls die Frage schon beantwortet worden ist, bin ein bisschen später gekommen. Macht ja auch Pattern-Analyse, sprich kann man wirklich rausfinden, zum Beispiel, ob die Partei wirklich immer an der einen Abstimmung erst das eine und dann das andere abgestimmt haben, abwechselnd, oder habt ihr da irgendwie Analyse-Tools oder sonst was drauf geworfen, wo man bestimmte Pattern oder merkt, okay, dieser Abgeordnete wählt nicht so, indem er halt irgendwie 10-mal das und dann 10-mal das oder sonst was wählt?
Nee, haben wir noch nicht gemacht. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man sich überlegen könnte bei diesen Analysegeschichten. Eine Sache, wo wir öfter mal überlegt haben, ob wir das bauen, aber tatsächlich einfach noch nicht dazu gekommen sind. Aber Seiten, die was Ähnliches machen, zum Beispiel machen, ist anzeigen, wer besonders oft sozusagen als Rebell in der eigenen Fraktion gegen die Mehrheitsmeinung sozusagen stimmt. Genau, ich denke jetzt ehrlicherweise für die Auswertung groß auf der Webseite sind so Pattern-Sachen ein bisschen, also sehr weit out of scope quasi. Aber wenn du Lust hast, das zu machen, schick es uns super gerne, weil das würde uns auch interessieren. Ja.
Ja, jetzt sehe ich wirklich keine Fragen mehr. Wem noch weitere Fragen einfallen, der kann die zwei sicherlich auch noch anschließend erreichen hier, oder es gab ja ein paar Links, die man dann auch weiter dann in Zukunft die Leute erreichen kann. Danke nochmal Linus und Till, und weiter geht es dann gleich mit Enterprise IT, ein agiler Realitätsabgleich, allerdings erst um 14 Uhr. Aber erstmal nochmal dickes Danke für euch zwei.